Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht weiter in der Vorschau auf die Saison 2024-2025 und heute schaue ich auf die Vancouver Canucks. Bevor ich das aber mache, ein kleiner Hinweis, ich habe eine ganz tolle E-Mail bzw. Nachricht bekommen zu den Vegas Golden Knights, die sind ja auch demnächst dran. Da sind jede Menge Fragen drin gewesen und es gibt ja noch ein paar Teams, auf die ich schaue in den nächsten Tagen. Das heißt also, ihr wisst ja auch, welche Teams das jetzt sind, ist ja kein Hexenwerk, die Bruins kommen noch, die Golden Knights habe ich erwähnt, die Predators, Maple Leafs, dann kommen noch Oilers zum Beispiel, Stars, Devils und so weiter. Alle diese Teams, die jetzt noch kommen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, gab schon ein paar, speziell zu den Oilers, ganz klar, das ist eine Mannschaft, die euch sehr, sehr nahe liegt, aber auch zu den anderen Teams, wenn ihr da Fragen habt, sehr gerne, da waren gute Fragen mit dabei, werdet ihr merken in der Sendung auf die Vegas Golden Knights. Auch vollkommen nachvollziehbare Fragen aus Fansicht. Bei mir ist das manchmal so, dass ich, da ich bestimmte Themen kenne oder gar nicht mehr mir so richtig betrachte, vielleicht auch bestimmte Themen nicht erläutere in den Vorschau-Sendungen. Aber wenn ihr da Fragen habt, es gibt keine blöde Frage, es sind alles berechtigte Fragen. Ich erkläre die entweder direkt in der Sendung, wenn es irgendwas Allgemeines ist, vielleicht mal dann später zu Saisonbeginn. Aber es gibt nur gute Fragen, die mir helfen, dementsprechend entweder als E-Mail info@sportpassion.de, @Lars_Mar bei X, ehemals Twitter, oder eben, wie in dem Fall der Vegas Golden Knights, bei Instagram über Sportpassion. Da findet ihr mich, müsste auch alles in den Shownotes drin sein, beziehungsweise dann auf der Homepage, wenn ihr da drüber gehen wollt. Und da könnt ihr mir Fragen schicken. Wir kommen zu den Vancouver Canucks und die sind ein, finde ich persönlich, sehr, sehr interessantes Team aus mehreren Gesichtspunkten. Wir fangen mal ganz vorne damit an. Die Canucks hatten eine Bilanz von 50 Siegen, 23 Niederlagen und 9-mal einen Extrapunkt geholt. Das waren 109 Zähler in der letzten Saison. Das war Platz 1 in der Pacific Division. Es waren 23 Punkte mehr als in der Vorsaison. Insgesamt im Westen war es dann noch Platz Nummer 3. Und sie haben eine Playoff-Serie gewonnen gegen die Nashville Predators. Und sie haben gegen Edmonton ganz, ganz knapp in 7 Spielen verloren, also eine sehr erfolgreiche Saison gehabt. Aber sie haben auch sehr viel im Sommer umbauen müssen, aus diversen Gründen. Und es gibt eine Problematik, nämlich die Torhüterposition. Und bei der Torhüterposition fange ich gleich mal an mit den Statistiken, denn bei Goals Saved Above Expected, also der Statistik, wie viele Tore hat ein Torhüter mehr gehalten, als er statistisch hätte halten müssen, da war Thatcher Demko die Nummer 1 der Vancouver Canucks auf Platz Nummer 2 hinter Connor Hellebuck. 22 Tore mehr hat er gehalten und dafür gesorgt, dass sein Team eben diese sehr, sehr gute Bilanz in der regulären Saison hatte. 51 Partien hat er in der regulären Saison für die Vancouver Canucks im Tor gestanden. 35 Siege dabei. Er hatte eine Fangquote von 91,8 und einen Gegentorschnitt von 2,45. Das sind sehr, sehr gute Zahlen. Das sind auch im Team dann im Vergleich zu Casey DeSmith und Arthur Seelofs die besten Zahlen, die sie dort hatten von der Torhüterposition. Nur, er hat in den Playoffs nicht mehr gespielt. Sein einziges Spiel, was er gemacht hat, das war im am 22.04. gegen die Nashville Predators, das Spiel Nummer 1, das haben sie gewonnen, da hat er 16 Minuten gespielt und danach war er verletzt und hat eben nicht mehr mit eingreifen können. Und wie jetzt rausgekommen ist, hat er eine Knieverletzung, das war damals ja auch schon bekannt, und es gibt eben auch Berichte darüber, dass die Vancouver Canucks diese Knieverletzung nicht richtig behandelt haben, und Thatcher Demko war jetzt bei einer Media Availability und er hat diesen Bericht, dass das nicht richtig behandelt wurde, nicht bestätigt, aber er hat ihn auch nicht dementiert. Und was er gesagt hat, ist, er hat wohl eine sehr seltene Knieverletzung. Er wüsste keinen Eishockeyspieler, der so eine Knieverletzung hat. Es gibt wohl ein paar Fußballspieler, die eine Art ähnliche Verletzung oder diese Verletzung hatten, aber ansonsten kennt er eben niemanden aus dem Bereich Hockey. Er kann keine genaue Zeitleiste, also Prognose abgeben, wann er wieder einsatzbereit sein wird. Und das ist natürlich schon eine ziemlich große Schwächung für die Vancouver Canucks, denn damit fällt der Nummer 1 Torhüter weg. Und warum er ihnen so geholfen hat, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen ein Blick auf die Statistiken, wenn man einfach mal schaut, wie die letzte Saison gelaufen ist. Sie hatten 279 Tore erzielt, die Canucks, das war Platz Nummer 6. Sie hatten 221 Tore bekommen, Platz Nummer 5, also ein sehr gutes Verhältnis zwischen Angriff und Verteidigung. Corsi-Wert war auf Platz 13, das ist sicherlich noch ein bisschen verbesserbar. Ansonsten Torchancen waren sie gut auf Platz 7. Bei den Schüssen, da hatten sie die beste Schussquote, knapp 12%, das war Platz Nummer 1. Sie hatten aber auch die siebtbeste Fangquote, also da merkt man schon, ne, alles sehr, sehr gut vorne mit dabei. Beim Powerplay, ja, das ist noch, sagen wir mal, mittelmäßig, Platz Nummer 10, nur 22,7% im Vergleich zu den anderen Werten. Das Unterzahlspiel war mit 79% ungefähr auf Platz 17, das war nicht so gut, also man sieht da schon so ein bisschen, dass sie eine gute Mischung hatten eben zwischen Angriff und Verteidigung. Aber ich habe es ja schon gesagt, vieles davon basierte auch auf der sehr, sehr guten Leistung von Thatcher Demko und der fehlt ihnen jetzt. Ja, und was haben sie im Sommer gemacht? Warum ist das vielleicht jetzt auch ein Problem mit Thatcher Demko? Also, sie haben abgegeben Matt Irwin, der ist aktuell ohne Verein. Sie haben verloren Elias Lindholm, der kam ja erst während der letzten Saison von den damals Calgary Flames, der ist jetzt in Boston. Sie haben Nikita Zadorov verloren, der kam auch von den Calgary Flames, der ist auch in Boston. Interessanterweise die beiden ehemaligen Flames über den Umweg Vancouver, jetzt bei den Bruins. Sheldon Dries ist in Detroit, Nick Cizek ist noch ohne Vertrag. Zachary Savchenko ist in Columbus, der ist Torhüter gewesen. Ian Cole in Utah, Philip Johansson ist noch ohne Vertrag. Aiden McDonough ist auch ohne Vertrag und Casey DeSmith ist auch in Dallas. Wir merken also, Zachary Savchenko ist weg. Okay, das ist nicht so besonders bemerkenswert, aber Casey DeSmith ist weg, der nominelle Backup für Thatcher Demko, der ist jetzt in Dallas. Gekommen sind Kiefer Sherwood von den Nashville Predators, Danton Heinen aus Boston, interessanterweise quasi eine Art Trade, und Jake DeBrusk, auch aus Boston. Wenn man jetzt also sieht, Lindholm und Zadorov gehen nach Boston. Und Derek Forbert kommt auch noch aus Boston, genau. Heinen, Forbert und Jake DeBrust aus Boston bei den Vancouver Canucks. Nathan Smith aus Arizona, Sammy Blay aus St. Louis da als Neuzugang, Vincent Desharnais aus Edmonton, Jiri Patera als Torhüter von den Vegas Golden Knights, Daniel Sprong ist gekommen aus Detroit, Arthur Zilovs hat einen neuen Vertrag bekommen und Jake DeBrust habe ich erwähnt. Also, wir merken schon, Torhüterposition ist aus dem Trio Zilovs, Demko, Casey DeSmith, nur noch ein Duo geworden mit Arthur Zilovs und eben Thatcher Demko. Und wenn Demko verletzt ist, haben sie da natürlich ein Problem. Dann die anderen Positionen. Lindholm ist gegangen, ist jetzt bei den Boston Bruins, Nikita Zadorov auch. Die beiden fehlen. Dafür ist Jake DeBrusk gekommen und sie haben so ein bisschen die Offensive umgebaut. Und wenn ich da gleich mal einsteige und auf die Reihen, die möglichen, ist ja immer jetzt alles im Moment noch aktuell ein bisschen Spekulation, beziehungsweise bei einigen Bewertungen sind da schon die Trainings mit eingeflossen, die Training Camps. Wenn ich jetzt mal auf die aktuellen Reihenzusammenstellungen schaue, dann ist JT Miller der Center der ersten Reihe mit Nils Höglander zusammen und Brock Boeser. Einmal kurz ein bisschen auf die Statistik geschaut. JT Miller war letzte Saison der absolute Topscorer mit 103 Punkten, 37 Tore erzielt. Das ist sehr, sehr gut gewesen. Brock Boeser war bester Torjäger mit 40 Toren und 73 Punkten und Nils Hoglander hatte immerhin noch 36 Punkte, 24 Tore, 12 Vorlagen. Da ist sicherlich Luft nach oben für jemanden, der in der ersten Reihe spielt. Aber wenn sie das so aufstellen, dann hätten sie den Vorteil, in der zweiten Reihe Elias Pettersson natürlich als Center zu haben in der Mitte und dazu Jake DeBrusk als Neuzugang und Daniel Sprong. Und wenn wir jetzt schauen, Daniel Sprong, der hat vor 2 Jahren über 20 Tore erzielt bei den Seattle Kraken. Da hat er nicht mal so viel Spielzeit gehabt wie letzte Saison in Detroit. Und da hat er auch 18 Tore gemacht. Also das ist schon relativ konstant jetzt so die letzten beiden Jahre. 46 und 43 Tore, 21 Punkte, 21 und 18 Tore bei Daniel Sprong. Das ist schon nicht schlecht. Wenn er vielleicht wieder die 20 übersteigt, wäre das für die zweite Reihe schon gut. Und bei Jake DeBrusk muss man eben sagen, der hatte letzte Saison sicherlich nur 19 Tore, muss man leider dann feststellen, aber in der vorletzten Saison, da hat er 27 Tore gehabt in 64 Spielen, wenn man das hochrechnet, dann ist das eher eine Mitte-30er-Pace gewesen, das heißt also, vielleicht mit einem guten Center und mit guten Mitspielern könnte er mal die 30-Tore-Marke knacken und ich glaube, darauf bauen eben auch die Vancouver Canucks, dass sie sagen, naja, das wäre jetzt ein Spieler, der bei uns mit reinpasst, der jetzt einen richtig großen Vertrag bekommt bei uns, der vielleicht auch aus dem Schatten tritt dann von einem Brad Marchand, von einem David Pastrnak, der jetzt bei einem anderen Team ist, da vielleicht so ein bisschen sich dann auch einen Namen machen kann. Und Jake DeBrusk passt, glaube ich jedenfalls, wenn wir hier einmal die Übersicht angucken, auch vom Alter her ganz gut rein. Der ist nämlich 27, Brock Besser ist 27 Jahre alt. Wo ist denn Pettersson? In der Übersicht. Da ist er, der ist 25, genau, wollte ich gerade sagen. Also Kiefer Sherwood 29, Daniel Sprong 27, Pius Suter 28, JT Miller, gut, ist 31, ist der Älteste, aber das ist eine richtig gute Mixtur. Also tatsächlich, wenn man Hoglander rausnimmt, sind alle Stürmer der Vancouver Canucks zwischen 25 und 31, alle in der gleichen Range, was das Alter betrifft. Das ist schon, finde ich, dann eine gute Zusammenstellung. Klar, man sagt auch manchmal Veteranen, junge Spieler, ist auch nicht schlecht, aber in dem Fall, sie sind alle so in einer ähnlichen Phase ihrer Karriere und können dann vielleicht auch ein gemeinsames Ziel verfolgen. Also zweite Reihe wäre Pettersson, Sprong und Jake DeBrusk. Ja, bei Pettersson ist natürlich die Frage, wen sehen wir? Sehen wir den aus der regulären Saison mit 89 Punkten, 34 Toren in 82 Saisonspielen? Das wäre sehr, sehr gut für die Vancouver Canucks. Oder aber sehen wir den aus den Playoffs, der in 13 Partien gerade mal ein Tor geschafft hat und 6 Punkte insgesamt. Also, welches Gesicht zeigt Elias Pettersson, das aus der regulären Saison oder das aus der Postseason? Das wird sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein für die Vancouver Canucks, weil natürlich diese erste Reihe entlastet werden muss. Wenn sie da so einen One-Two-Punch hätten, wäre das schon sehr, sehr gut für die Vancouver Canucks. Wir gehen weiter im Lineup. Wir schauen mal in die Bottom Six. Teddy Blueger, Dakota Joshua und Connor Garland. Auch für mich eine gute dritte Reihe. Dakota Joshua hat mir in den Playoffs gut gefallen. Connor Garland hat auch, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach unten. Und dann unten die vierte Reihe, die ist auch wieder ein bisschen neu zusammengestellt. Pius Suter, der Schweizer, Kiefer Sherwood und Danton Heinen. Und Kiefer Sherwood hat letztes Jahr zweistellig gescored für die Nashville Predators. Ich will mal einmal schauen bei Danton Heinen, wie da die Statistiken ausgesehen haben in den letzten Jahren. Der hat 17 Tore gemacht letztes Jahr. 36 Punkte bei den Boston Bruins. Der hat vor 2 Jahren auch schon mal 18 Treffer erzielt. Also er ist durchaus in der Lage, zweistellig zu scoren. Und auch das wäre ja wieder gut dann für die vierte Reihe, um da noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen. Wir schauen auf die Abwehr und da steht hier im Moment Philipp Roneck und Quinn Hughes und das ist ganz interessant, da habe ich jetzt schon aus Kreisen rund um die Canucks so die Thematik gehört, wäre es nicht gut, wenn man Quinn Hughes und Philipp Roneck erstmal so ein bisschen aufteilen könnte, dass man sagt, die beiden spielen in unterschiedlichen Paaren, keine Ahnung, Quinn Hughes mit Tyler Myers zusammen, Susie und Philipp Roneck, was den Vorteil hätte, dass man zumindest erstmal auch so ein bisschen die Qualität verteilen würde. Und was natürlich der Fall ist, klar, am Ende des Spiels kann Rick Tocchet die dann noch zusammen einsetzen, gar keine Frage. Also es ist ja durchaus möglich, die dann die Paare wieder anzupassen, wird ja auch häufig gemacht. Aber es würde einfach erstmal am Anfang so ein bisschen mehr Entlastung bringen. Und hinten, ganz interessant, komplett neues drittes Verteidigerpaar, Derek Forbert und Vincent Desharnais. die beiden da auch mit dabei. Also ja, auch da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ist zumindest erstmal noch ein anderes Verteidigerpaar. Was ich bei der Verteidigung ganz interessant finde, ist, dass Tyler Myers sehr gerne da geblieben ist. Der fühlt sich da sehr wohl, ist ja einer der Veteranen jetzt mittlerweile auch beim Team. Also das ist ja auch dann wieder jemand, der sich anscheinend sehr, sehr gut mit der Situation dort identifiziert in Vancouver. Auch das wichtig als Führungsspieler, eben dann jemanden da auch mit in der Abwehr zu haben. Ja, ansonsten Torhüter-Position habe ich drüber geredet, Thatcher Demko, Arthur Silos, und wenn ich jetzt einfach mal aufs Depth-Chart schaue, was die Torhüter-Position betrifft, da ist auch nicht mehr so viel möglich, was sie verbessern könnten, denn sie haben gerade noch $90.833 und ja, das ist nicht so viel. Also im Moment wären die Torhüter Kevin Lankinen und Arthur Silos, der wahrscheinlich der Starter ist dann, und die beiden sind natürlich nicht so super erfahren und eben nicht die Torhüter, die man vielleicht unbedingt haben möchte. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass jetzt in Vancouver die Erwartungen natürlich höher sind als vor der letzten Saison. Man weiß, man kann, wenn das Team gesund ist, vorne mitspielen, man kann die Division gewinnen, man kann Playoff-Serien gewinnen. Nur durch die spezielle Situation jetzt auf der Torhüter-Position und eben auch dadurch, dass sie vorne so ein bisschen neu aufgestellt sind, könnte es sein, dass der Saisonstart nicht unbedingt gelingt. Und dann ist die Frage, wie ruhig ist die Umgebung in Vancouver? Ist ja auch ein großer Markt, ist auch ein ungeduldiger Markt in Kanada, und dementsprechend muss man da eben auch so ein bisschen abwarten, wie sich dann die Gemengelage rund um die Mannschaft herum entwickelt. Wie gesagt, beim Salary Cap, es ist nicht viel Platz da. Ich will mal einmal gucken, wie das mit ihren Draft Picks aussieht, ob sie da vielleicht dann in Richtung Trade Deadline nochmal Handlungsmöglichkeiten haben. Zumindest haben sie noch alle drei Number-One-Picks aus den nächsten drei Jahren. Das ist sicherlich ganz gut, dass sie da eben vielleicht dann noch tauschen können. Aber ja, vor der Trade-Deadline wird das nichts werden. Also es wird jetzt auch nicht am Anfang, glaube ich, einen Tausch für die Torhüter-Position geben. Sie müssen mit Lankinen, den sie gerade erst übrigens auch unterschrieben haben, siehst du, deswegen habe ich den hier jetzt gar nicht mit drin. Das ist wahrscheinlich die Versicherung für die Verletzung von Thatcher Demko. Deswegen war ich gerade eben überrascht, dass er beim Depth-Chart auftauchte, bei mir in der Übersicht nicht. Aber wie gesagt, ich bereite die Sendung halt auch schon mal eine Woche vor dem Aufnahmetermin vor. Und wenn dazwischen dann etwas passiert, was ich jetzt nicht direkt mitbekomme, kann es da natürlich sein, dass da der ein oder andere Spieler dann noch fehlt, die ein oder andere Transaktion dann da eben nicht mit dabei war. In dem Fall eben hier Kevin Lankinen. Und ich will einfach nur mal einmal kurz reinschauen. Ich hoffe, er ist jetzt hier schon im Roster mit drin, wie denn dessen Statistiken eigentlich so in den letzten Jahren waren. Es ist natürlich jetzt so, dass ich jetzt hier die Eieruhr habe einmal und kurz warten muss auf die Übersicht. So, wo haben wir ihn denn? Kevin Lankinen ist da mit drin. Und der hat folgende Statistiken gehabt in den letzten Jahren. Hat bei Nashville gespielt, 24 Partien, 11 Siege, 6 Niederlagen. Nur die Zahlen sind ordentlich, 90,8, 2,82. Er hat zumindest 112 NHL-Spiele absolviert. Das ist ja schon mal ein bisschen Erfahrung, die da ist. Ist kein absoluter Neuling, von daher. Ja, aber trotzdem, Torhüter-Situation ist nicht ideal bei den Vancouver Canucks, liegt an dieser Verletzung von Thatcher Demko und eine Knieverletzung, die noch nie ein Hockeyspieler hatte. Das hört sich natürlich nicht so besonders positiv an und nicht so besonders gut, dass er möglichst schnell dann wiederkommen wird. Also da bin ich echt gespannt, wie sich das bei ihm entwickelt. Wo können die Vancouver Canucks landen? Die Wettquote der Canucks liegt bei 1 zu 230 in Vegas. Also damit sind sie dann auf Platz Nummer 12. Und wenn ich auf die Pacific schaue, dann habe ich vor der Verletzung, vor den letzten Neuigkeiten von Thatcher Demko, die Canucks eigentlich so auf Platz 2, 3 gehabt. Edmonton sehe ich vorne. Und dahinter dann eben Vancouver und Vegas. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Situation bei Thatcher Demko dazu führt, dass ich Vancouver eher hinter Vegas einordne. Auch bei den Golden Knights habe ich, das nehme ich jetzt mal so ein bisschen vorweg, so ein paar Zweifel. Aber trotzdem denke ich, dass es schon schwerwiegender ist, wenn der Nummer 1 Torhüter, der ja auch so einen großen Anteil am Erfolg hat, der letztes Jahr, erstmal ausfällt. Also wenn es jetzt so gewesen wäre, dass sowieso die Defensive sehr gut gewesen wäre, auch die letzten Jahre, bei den Vancouver Canucks, und dass Thatcher Demko, sage ich mal, eher oberes Mittelfeld gewesen wäre, was die Torhüterleistung betrifft, dann wäre das jetzt nicht unbedingt der große Verlust. Aber in dem Fall denke ich schon, dass sie eher im Moment auf Platz 3 rutschen. Vielleicht sogar, wenn es blöd läuft, auf Platz 4 in der Pacific. Da wären vielleicht die Los Angeles Kings oder Seattle einzuordnen. Alle anderen, also Calgary, Anaheim und San Jose, würde ich sagen, lassen sie auch ohne Thatcher Demko hinter sich. Und dann ist es natürlich abhängig davon, wann der wiederkommt und wie er wiederkommt. Gar keine Frage, denn wenn er im Tor steht, aber trotzdem sich nicht richtig bewegen kann, dann bringt das auch nicht so besonders viel. Also da eine sehr, sehr schwierige Situation bei den Vancouver Canucks, was ein Stück weit schade ist. Wie gesagt, weil sie mit diesem Sprung letztes Jahr an die Spitze der Pacific erstmal haben aufhorchen lassen. Das ist dann jetzt ein schwieriges Jahr sowieso, weil viele Teams sie jetzt ernster nehmen, als das noch in der letzten Spielzeit der Fall war. Und eben auch mit dieser Situation mit Elias Pettersson. Und dann natürlich dazu so eine Verletzung von dem Top-Torhüter. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und ja, das ist für die Vancouver Canucks-Fans, glaube ich, keine so gute Nachricht und keine so gute Zeit. Aber mal schauen, vielleicht ist es ja wirklich so, dass Silovs auch wieder über sich hinauswächst. In den Playoffs hat er jetzt nicht die Megazahlen gehabt, hat aber dafür zumindest seinem Team immer eine Chance gegeben und war da teilweise sogar besser, als man das vielleicht erwartet hätte. Das war meine Vorschau auf die Vancouver Canucks 2024-2025. Ihr kennt die ganzen Infos und meine Bitten an euch, wenn euch der Podcast gefallen hat, sehr, sehr gerne bewerten, sehr, sehr gerne weitersagen, teilen. Ihr habt die Möglichkeit, könnt ihr in den Shownotes gucken, den Podcast auch finanziell zu unterstützen. Ihr könnt bei Spotify mal reinhören, wenn ihr im Urlaub seid. Da wird dann bei mir ein Land eingefärbt. Und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.